Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr hierher gekommen seid. Ich hoffe, ich spreche laut und deutlich genug. Ich rücke euch ein bisschen auf die Pelle. Den Sicherheitsabstand lassen wir mal ein wenig weg. Ja, ich habe mal ein paar Gedanken gemacht, weil die Petra hat mich gebeten, dass ich heute ein bisschen was von der Bibel und Gott erzähle. Und da gehen dann halt so verschiedene Gedanken durch den Kopf. Und jeder Mensch ist ja unterschiedlich. Und nachdem ich immer mehr so das Gesamte ein bisschen sehe, geht es auch heute ein bisschen über das Gesamte. Also Bibel, Gott, Mensch, Gesellschaft, was läuft, was tun wir, was machen wir, wie schaut es denn aus und was sagt die Bibel dazu? Und nachdem wir ja in den letzten Monaten oder auch Jahren doch einiges erlebt haben, was ein bisschen anders ist als die letzten Jahrzehnte vorher, muss man halt auch feststellen, dass sich in gewisser Weise Dinge zeigen oder offenbaren, die jetzt deutlicher sichtbar sind, obwohl sie schon mehr oder weniger immer waren. Gut, ganz am Anfang habe ich mal gedacht, ich gehe mal einfach zu unserem Heiligen Geist. Denn wir brauchen ihn dringend, damit wir überhaupt verstehen, was Jesus zu uns sagt. Und die Bibel ist ja auch ein Vermächtnis, die sich uns erschließt, wenn wir auf den Geist Gottes hören können. Also es ist ganz wichtig, dass wir da geistlich gut aufgestellt sind, dass wir das auch begreifen und in seiner, ja, Gottes Güte in seiner, in seinen Umfang überhaupt erfahren können. Und es ist gar nicht so einfach. Wie ich jetzt am Anfang schon gesagt habe, zeigen sich immer mehr Dinge immer deutlicher. Und Paulus zum Beispiel hat im Römerbrief ganz am Anfang schon richtig heftig ein bisschen was reingeschrieben. Und ich lese das jetzt einfach mal vor, was er als Bestandsaufnahme oder das, was er erlebt oder sieht, einfach dargestellt hat, einfach mal so als Feststellung sehen, nicht als Verurteilung oder als Maßstab oder sonstiges, sondern einfach mal nur, was er aufgeschrieben hat oder was uns überliefert worden ist, was dieser Mann, was ihm bewusst war zur damaligen Zeit im Römischen Reich. Und das sind ja schon ein paar Jahrhunderte her. Und dann setzt er mal das, was damals war, im Vergleich zu dem, was ihr heute so seht und erfahrt oder erlebt. Und dann überlegt ihr euch vielleicht nochmal, was haben denn die Generationen vor uns erlebt und erfahren? Und dann zieht man da einen kleinen Strich unten drunter und dann kommt man zu gewissen Erkenntnissen oder Auffassungen. Ich fange jetzt ganz einfach an. Und zwar Römerbrief 1,18. Geht's los. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle gottlosen Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Es ist sehr erkenntlich, ersichtlich. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihn gedankt, sondern sind in nichtigen Verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, sodass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändlicher Leidenschaft, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit den widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben. Und den Lohn ihrer Verirrung wird es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, so dass sie tun, was nicht recht ist. Voll aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam. Sie wissen, dass sie solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen, aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Ja, wenn man jetzt diese Worte so hört und diesen Gesamtzustand der damaligen Gesellschaft oder Menschen betrachtet, stellt man eigentlich so mehr oder weniger fest, es hat sich nichts geändert. Es ist nach wie vor so wie damals. Wir brauchen bloß in die Zeitung aufschlagen. Ich habe mal bei eBay gesucht, dann kamen dann unten diese tollen, bunten, komischen Flaggen. Okay, ist so. War aber damals auch anscheinend schon so. Ja, die Schuld der Menschheit. Dürfen wir das überhaupt verurteilen oder können wir das verurteilen? Dann gehen wir mal weiter. Das nächste Kapitel ist überschrieben: Der Maßstab des göttlichen Gerichts. Römer 2, ab Vers 21. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil recht ist über die, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, dass du, die richtest, die solches tun, tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Ich habe mir jetzt dann gedacht, okay, letztendlich ist es ja so, als Wortspielerei, vielleicht kann man auch sagen, dass ein Verurteilter einen Verurteilten nicht verurteilen kann. Weil letztendlich sind wir alle irgendwie seit dem Ende des Paradieses, seitdem wir vertrieben wurden, ja letztendlich verurteilt. Also das Tun der Menschen, das, was sie machen, können wir letztendlich so auch nicht verurteilen. Das fällt unter Gericht Gottes. Die Welt kann sich eben nicht selbst erlösen. Es ist so, wie es ist, und es war auch nicht anders in der Vergangenheit. Das ist so das Gesamtresümee, was wir eigentlich feststellen als Christen. Wo stehen wir jetzt dann denn selber? Es gab dann auch noch Diskussionen unter den Christen später, zum Beispiel im Markus Evangelium 7,20, da ging es um die Reinheit der Speisen, um die Diskussionen, also über Gesetzmäßigkeiten, die Juden hatten, über was darf man essen, was darf man nicht essen, was ist rein, was ist unrein. In Markus 7 geht es weiter und er sprach: Was aus dem Menschen herauskommt, macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommt heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Also nicht das, was man isst, sondern das, was man in seinem Herzen trägt und was wir immer wieder verbreiten und wo jeder mehr oder weniger seine Probleme und Schwierigkeiten hat. Da sind auch wir Christen ja letztendlich nicht gefeilt. Darum brauchen wir ja die Gnade Gottes. Weiter in Römer 3, Vers 21. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Also wir selbst können es nicht tun, wir können es nicht leisten, wir können es nicht schaffen. Es hilft kein Ritual, kein Gesetz, nichts. Es ist einfach die Gnade Gottes, die wir einfach empfangen dürfen. Und wir das Glück haben, das so sehen zu dürfen oder zu erfahren. Es ist ja nicht selbstverständlich. Ich habe mal oft überlegt, es reicht schon, wenn du als Mensch sagst, dass es einen Schöpfer gibt, ungeachtet dessen, ob das jetzt aus dem Koran kommt oder aus sonstigen Geschichten, Das allein will die Welt schon nicht haben. Also der natürliche Mensch will keinen Schöpfer über sich haben. Er verurteilt ihn, er will ihn loshaben, er verleumdet ihn, er drängt ihn weg. Aber genau das führt zum Gericht. Und diese Zeiten erleben wir jetzt wieder, zumindest hier in unserem Kulturkreis momentan, deutlicher. Es war nicht immer so, es war unterschiedlich. Aber wir sehen es an allen Ecken und Enden. Alles, was mit Kirche zu tun hat, wird komplett niedergebügelt. Alles, was mit Glaube zu tun hat, wird lächerlich gemacht. Wie es ganz am Anfang auch schon Paulus geschrieben hat. Und zwar, wenn man das eben diesen Römerbrief nochmal ein wenig durchgeht. Die sich für Weise hielten, sie sind zu Narren geworden. Sie denken, sie haben alles im Griff, sie können alles, sie wissen alles. Und trotzdem scheitern sie letztendlich. Weil wer weiß denn schon, wie es einem wirklich geht, wenn die letzte Stunde geschlagen hat? Unser Leben ist endlich, das wissen wir. Aber irgendwie habe ich oft den Eindruck, die vergessen das hier außenrum. Die tun alles so, als wenn sie das ewige Leben hier auf Erden hätten. Dabei ist es schneller vorbei, als wir es eigentlich uns vorstellen können. Eine Diagnose, ein Unfall und das war's, mehr oder weniger. Das geht ganz ratzfatz schnell. Und dann kommt vielleicht für den ein oder anderen ein gewisses Erwachen. Vielleicht die ein oder andere Erinnerung an irgendwo früher, dass es doch einen Schöpfer gibt, doch einen Gott gibt. Ich hoffe, dass es so ist. Und dass man die Zeit hat, das auch noch zu erkennen. Wenn du mit 180 gegen eine Betonwand fährst, dann hast du nicht mehr viel Zeit. Wenn du eine Krankheit hast, klingt zwar jetzt böse und herzlos im ersten Augenblick, aber dann ist noch Zeit, zumindest sich mal Gedanken zu machen, wo man ist oder wo man hingeht. Oder es geht in die Verurteilung, dass man sich völlig Gott ablehnt. So nach dem Motto, wie kann der mir das antun? Letztendlich haben wir Christen ja akzeptiert oder auch verstanden, dass wir einen Schöpfer haben und letztendlich das auch akzeptieren, egal was kommt. Egal wie es aussieht, egal was wir erleben müssen. Sei dankbar in allen Dingen, auch wenn man mal krank ist. Das ist schwer, ne? Solange man das Glück hat, eben nicht krank zu sein, redet sich sehr leicht. Aber was ist, wenn? Es ist nicht selbstverständlich. Gut, das sind also dann unsere Sachen, die wir so erleben. Aber wie schaut es denn weiter aus? Was sagt denn zum Beispiel auch Jesus? Oder was sagt Jesus über die Nachfolge? Ganz heftige Sachen. Zum Beispiel im Lukas-Evangelium. Lukas 14, ab Vers 25. Es ging aber eine große Menge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Also wenn man jetzt diesen Satz so isoliert sieht, dann ist es schon heftig. Vor allem die deutsche Übersetzung, in der hier jetzt, zwar aus der Luther-Übersetzung, mit Hass umschrieben. Hass heißt ja eine ganz heftige Ablehnung, ein ganz heftiger Bruch. Was will Jesus damit denn sagen? Dass die Nachfolge Jesus eben eine radikale Entscheidung ist, bei ihm zu bleiben, egal was da kommt. Also jetzt ist nicht so in dem Sinn zu verstehen, dass ich jemanden ablehne, also als Mensch oder Person, sondern dass ich eine Trennung durchführen muss, auch wenn jetzt der Bruder oder die Schwester einen ganz anderen Weg geht oder es nicht gut heißt, dass man jetzt auf Gott hört oder jetzt plötzlich an einen Schöpfer glaubt oder in eine Kirche geht und manche machen sich ja lustig. Wir sollen ja den Menschen nicht verurteilen, aber wir sollen für uns diese Trennung innerlich aufbauen, dass da eben ein Scheideweg ist. Heißt es ja auch. Weiter geht es in der Nachfolge. Zum Beispiel Lukas 9, Vers 23. Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir folgt will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? Ja, diese Worte sind alle sehr heftig und auch sehr hart. Sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen, das heißt auch immer Gott akzeptieren. Also diese Entscheidung, die irgendwo gefallen ist, wenn etwas nicht passt, so wie wir uns das selber vorstellen oder wie wir es gerne hätten, dann ist es halt eben vorbei. Aber trotzdem Gott dankbar sein, auf Gott sehen. Zum Beispiel auch mit David. Also David, König David, hat ja, also das war schon ein heftiger Kerl. Also der hat ja wirklich sämtliche Register gezogen des menschlichen Daseins. Er war in einer Machtposition, er war Verfolgter. Er hat auch kein Problem mit Mord gehabt, er hat auch mit Ehebruch kein Problem gehabt. Aber das Interessante bei ihm war, er hat Gott nie in Frage gestellt. Und an einer Stelle ist es sehr deutlich, wie die Bathseba das Kind das erste bekam. Kam ja der Prophet Nathan zu ihm und hat das Urteil ihm sozusagen übergeben. Was hat er denn gemacht? Er hat erst einmal gefastet, er hat gebetet, er hat gefleht, Gott, lass das irgendwie, doch kann ich dich nicht überzeugen, dass das anders kommt. Aber das Urteil war fest und das Kind ist gestorben. Und das Erste, was er da macht, ist, er aufgestanden und hat was gegessen. Das war einfach die radikale Akzeptanz dessen, was Gott geurteilt hat. Er hat es angenommen. Okay, Gott, es ist Gottes Wille. Fertig, Schluss, aus. Ich habe es probiert, ich habe Mist gebaut, ich habe es eingesehen, ich habe es bereut. Das ist jetzt die Strafe, die kriege ich, ich nehme die an. Das ist der Unterschied gewesen. Das war der Mann nach Herzen Gottes. Der hat Kriege geführt, der hat dafür gesorgt, dass Mord geschieht und so weiter und so fort. Aber er hat Gott nicht in Frage gestellt. Was wir ja heute gerne tun oder unsere Gesellschaft sowieso. Also da gibt es keinen Gott mehr oder man rationalisiert es weg. Ja, schaffen wir denn das alles überhaupt? Können wir das, diese radikale Nachfolge? Ist ja immerhin so, dass das der Herr selbst gesagt hat. Aber wie ging es denn dann mit den Jüngern weiter? Die haben ja Jesus erlebt. Das Lukas-Evangelium zum Beispiel. Ja, sie haben ihn ja erlebt. Sie haben ja die Wunder gesehen. Sie haben ja sein Wirken gesehen. Sie haben das alles gesehen. Und was ist dann mit Petrus geschehen, nachdem er alles gesehen hat? Nachdem Jesus ihm gesagt hat, du bist der Felsen, auf den ich meine Kirche bauen möchte, oder auf diesen Glauben, den du hast, dieses Wissen, das du verstanden hast, das dir Gott gegeben hat oder dir offenbart hat, wer ich denn bin. Das hat Jesus zu dem Petrus gesagt. Und ausgerechnet der, Lukas 22, sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an, mitten im Hof, und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd am Feuer sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Vorher haben wir ja gelesen, ebenfalls, da sprach er zu ihnen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Also wo stehen wir? Ich stelle nur Fragen. Also ihr müsst es für euch selbst beantworten. Wo sind wir? Aber ich glaube nicht, dass Gott etwas Unmögliches verlangt. Weiter geht es auch in Korinther 7 zum Beispiel. Ebenfalls von Petrus, von den Petrusbriefen. Und zwar ging es da, wie es denn so weitergeht mit dem Zusammenleben in den Gemeinden. Ich meine, die Korinther-Gemeinde war ein bisschen ein heftiger Bereich. Aber es gab ja auch gewisse Sachen. Also, 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 32. Ich möchte aber, dass ihr ohne Sorge seid. Wer ledig ist, der sorge sich um die Sache des Herrn, wie er dem Herrn gefalle. Wer aber verheiratet ist, der sorgt sich um die Dinge der Welt, wie er die Frau gefalle, und so ist er geteilten Herzens. Und die Frau, die keinen Mann hat, und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn, dass sie heilig seien am Leib und auch am Geist. Aber die verheiratete Frau sorgt sich um die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefalle. Das sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch einen Strick um den Hals zu werfen, sondern damit es recht zugehe und ihr stets und ungehindert dem Herrn dienen könnt. Ich verstehe es ein bisschen mehr so als pragmatisch zusammengefasst. Die Gemeinden haben sich ja gebildet, sie waren da, es musste ja irgendwie weitergehen. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass ja Paulus eigentlich ein wenig so ein Hardliner war. Also nach heutigen Verständnis ein Extremist. Also wirklich ein absoluter Extremist. Der hat nichts über sich kommen lassen. Er hat sich seinen Verdienst selbst verdient. Er ist auf Weltreise gegangen. Er hat Schiffbruch erlitten. Er hat Steinigung erlitten. Er hat ausgepeitscht worden und. Also das ist nicht so jeden sein, das brauche ich jetzt unbedingt, ne? Also diese Nachfolge, da kann man sich gerne, also wie soll ich mir ausdrücken, das umgeht man gern. Also der nicht, das war einer, der hat es drauf angelegt, der wollte es wissen und er konnte das auch, er war auch befähigt dazu. Das kann man aus sich selbst raus nicht. Gott hat ihn ganz bewusst rausgesucht. Der war ja erst der Verfolger von Christen, er wollte die Christen nicht haben, er hat sie systematisch verfolgt, er hat dafür gesorgt, dass die zu Tode gekommen sind. Und dann hat er sich um 180 Grad gedreht, weil er ein so entschlossener, bestimmter Mensch war, der das konnte. Und das wusste Gott. Und darum hat ihn Jesus umgedreht auf seinem Pfad. Und darum konnte er das auch bezeugen und verbreiten. Er hat ja Jesus in dem Sinn ja gar nicht direkt erlebt, wie die anderen Jünger. Die anderen waren ja mit Jesus, die haben das ja alles gesehen. Er war ja ein Gegner. Und trotzdem ist er so zum Glauben gekommen über sein eigenes Leben hinaus. Das ist also schon sehr spektakulär. Gut, was ich jetzt pragmatisch meine ist, wenn wir als Christen leben oder Familie haben, dann sind wir wirklich im Herzen irgendwo irgendwie geteilt. Für das, was jetzt er hier meint, für die, die alleinstehend sind, die haben halt eher die Chance oder die Möglichkeit, sich, sage ich mal, ihre Aufgabe oder Widmung im Reich Gottes zu finden, als derjenige, der jetzt dann noch so Orgelpfeifen hinter sich herlaufen hat, um die er sich kümmern muss, weil du sollst ja auch Sorge tragen, es geht ja weiter. Die damaligen Christen haben ja Jesus direkt noch erwartet. Also die dachten, dass die Wiederkunft Jesus ja viel, viel schneller geht, dass sie es noch zu Lebzeiten teilweise erwarten oder erleben können. Aber das fand halt eben nicht statt. Darum auch die ganzen Gemeindebriefe, wie sie sich verhalten sollen, welche Richtlinien sie machen sollen. Das waren ja große Kommunitäten, die da gelebt haben. Es war ja nicht irgendwie so wie wir jetzt. Der eine wohnt 20 Kilometer in die Richtung, der andere 10 Kilometer in die Richtung. Das war früher eine Gemeinschaft und die mussten sich ja auch irgendwie regulieren oder miteinander klarkommen. In den damaligen Gegebenheiten, mit den damaligen Schwierigkeiten. Das haben wir in der Form ja momentan aktuell nicht so. Vielleicht wird es wieder so. Wir wissen es ja nicht. Wenn es auch hier mal gegen die Christen mehr geht, in anderen Ländern ist es schon so, dann rückt man halt ein bisschen enger zusammen. Nun ja, was ich damit halt auch sagen will, ist, dass wir ständig in einer Auseinandersetzung leben und dass jeder Tag eine neue Chance hat und eine neue Vergebung und ein neues Aufstehen und ein neuer Anbruch. Und letztendlich wird es immer deutlicher, dass das näher kommt. Für die einen kommt es näher, weil sie persönlich viel vielleicht ertragen müssen oder aushalten müssen. Für andere kommt es jetzt näher, weil sich man merkt, dass so Veränderungen am Laufen sind hier in unserer Ecke. Und dann hat man auch mehr Zeit nachzudenken oder auch mal aus diesem Hamsterrad auszusteigen, in diesen du sollst, du hast, du musst, sondern dass da eine Ruhe ist. Man kann jetzt über dieses Corona denken, wie man will, ob das gut, schlecht, böse oder sonst was ist. Auf jeden Fall hat es was verändert. Und wenn man das vielleicht aus Gottes Sicht sieht, vielleicht auch ein gewisses mal drüber nachdenken, was denn so Sache ist. Auf was kommt es denn wirklich drauf an? Ist es die Medizin? Ist es die Politik? Oder ist es eher das Miteinander, miteinander klarkommen, miteinander leben, dass man da wieder näher zusammenrücken sollte? Und dann muss man auch sehr viel vergeben können natürlich, weil jeder Mensch hat eben seine Schwierigkeiten, Macken und Ecken und Probleme und dann ist Vergebung eben angesagt, weil sonst funktioniert es nicht. Weil die Welt vergibt nicht. Die wollen nur urteilen, richten, verdienen, besser wissen. Bei den Christen soll es genau das Gegenteil sein. Tja, der Glaube eben an Jesus. So als Schlusswort, gib nicht auf, vertrau auf Gott, auch wenn es schwer fällt und man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Entscheidend ist nicht, was du kannst oder bist oder was du hast. Eines Tages verlierst du sowieso definitiv alles. Eins bleibt, der Glaube an unseren Schöpfer, die Zuversicht auf die Erlösung, auf ein Leben nach dem Tod. Und noch an euch gerichtet, ihr würdet hier nicht hier stehen, wenn ihr es nicht in euren Herzen hättet. Eigentlich ist die Botschaft mehr nach außen gerichtet und weniger an euch, weil ihr kennt es ja. Also seid zuversichtlich. Amen.